RD.
Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, Banken würden über Jahre mit Steuertricks den Staat um Milliarden von Euro betrügen. Und doch blieben viele Fälle unaufgeklärt. Verfahren zögen sich ewig hin und das unterschlagene Geld, das würde teilweise nicht mal zurückgefordert. Und weil es für diese Vorgänge komplizierte Namen wie Cum-Ex oder Cum-Cum gibt, kapiert die Öffentlichkeit irgendwann auch nicht mehr so richtig, was da eigentlich los ist. Und die ganze Nummer zieht sich über Jahre. Das ist das Problem beim größten Steuerskandal der deutschen Geschichte, wie ihn manche nennen. Und bis heute müssen auch sehr prominente Politiker wie der aktuelle Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher oder Olaf Scholz unangenehme Fragen dazu beantworten. Gerade wieder in einem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Da geht's um Cum-Ex-Betrug, wo dem Staat wohl um die 12 Milliarden Euro verloren ging und um die Frage, ob die Finanzbehörden entschieden genug dagegen vorgegangen sind. Und als wäre das alles nicht schon dubios genug, gibt's jetzt noch neue Enthüllungen über sogenannte Cum-Cum-Deals, wo manche sagen, das ist der böse Bruder von Cum-Ex. Also, nochmal kurz durchatmen, lasst euch nicht verwirren. Wir geben euch hier heute nochmal alles, was ihr wissen müsst in diesem Wirtschaftskrimi, in dem die Hauptrollen spielen, ta-ta-ta-ta, Banken, Steuerdeals, Olaf Scholz und eine Staatsanwältin, die richtig sauer ist. Herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, eurem kompakten Hintergrund-Podcast für die Fahrt ins Büro oder wo auch immer ihr uns sonst hören wollt. Ich bin Astrid Kühn und nochmal eingefuchst in die ganzen Details hat sich mein Kollege Alex Drost. Moin Alex.
Moin Astrid.
Weil zu denen gerade neue Details rausgekommen sind, lass uns über die Cum-Cum-Deals sprechen. Wie genau hat das funktioniert? Wer hat da was ergaunert?
Also ganz generell gilt ja, wer Aktien an Unternehmen hält, muss für die Dividende, also die Gewinnausschüttungen auch Steuern abführen und Banken in Deutschland, die halten auch Aktien, müssen damit folgerichtig auch Steuern auf Dividenden bezahlen. Mhm. Aber sie können sich diese Steuer zurückholen, weil sie ja auch schon Körperschaftssteuer hierzulande bezahlen.
Okay.
Gilt alles nur für deutsche Institute. Ausländische Banken, die können das nicht. Aber jetzt gibt es einen Trick.
Okay, erzähl.
Gut aufgepasst. Der Trick hat so funktioniert, dass ausländische Banken ihre Aktien kurz vor dem Stichtag der Dividende an deutsche Institute verliehen haben. Und die haben dann die Steuer zurückgefordert.
Weil die das dürfen.
Genau, die Deutschen können das, die Ausländischen nicht. Und danach wandern die Aktien dann wieder zurück an die ausländischen Eigentümer. Und am Ende teilen sich beide Seiten einfach die Steuerersparnis. Ich mache es mal ganz einfach, weil es schon ein bisschen kompliziert ist. Man holt sich schlichtweg Steuern zurück, die man niemals bezahlt hat.
Boah, aber schon echt ein fieser Trick. Und diese Cum-Cum-Deals sind ja schon vom Ding her eine ähnliche Masche, ne? Wie die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte. Da fragt man sich jetzt ja schon, welches Ausmaß hatten diese ganzen Tricksereien? Das war sicher eine teure Nummer.
Gewaltiges Ausmaß. Also Experten glauben, dass die Cum-Cum-Geschäfte noch größeren Schaden angerichtet haben als die Cum-Ex-Deals. Und allein bei diesen Cum-Cums reichen die Schätzungen von roundabout 25 bis 30 Milliarden Euro. Nur mal zur Einschätzung, das wäre also doppelt so viel wie bei den Cum-Ex-Geschäften. Und nicht umsonst reden Finanzexperten auch vom größten Steuerskandal der deutschen Geschichte.
Und der wabert ja auch schon eine ganze Weile. Es gab auch schon diverse Untersuchungsausschüsse. Berühmt sind die Erinnerungslücken, die Olaf Scholz mehrfach angeführt hat. Dazu reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Denn Hamburg spielt ja eine wichtige Rolle und somit auch der heutige Bundeskanzler, der ja früher Oberbürgermeister hier in Hamburg war. Die Kollegen vom Magazin Stern, die haben gerade noch mal potenzielle Details recherchiert, die möglicherweise auch für Scholz pikant sein könnten, sag ich mal. Alex, worum genau geht's da noch?
Naja, also durch diese Cum-Cum-Geschäfte der HSH Nordbank, die gibt's heute nicht mehr, die wurde privatisiert, war aber damals die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein. Und allein durch diese Geschäfte der Bank sollen dem Fiskus 275 Millionen Euro entgangen sein. Brisant dabei, die Hamburger Finanzverwaltung soll von diesen Geschäften spätestens 2017 gewusst haben und trotzdem habe man das Geld nicht zurückgefordert.
Okay, und wer damals in wichtigen politischen Ämtern war, zum Beispiel Oberbürgermeister, wie Olaf Scholz teilweise in dieser Zeit, der hätte davon ja möglicherweise gewusst haben können, oder? Oder weniger neckisch gefragt, Alex, ich will dich ja nicht in Bedrängnis bringen, welche Rolle soll er da gespielt haben? Was ist der Vorwurf?
Ja, also Fakt ist ja, diese Geschäfte und auch die Aufarbeitung dieser Deals, die fallen eben, du hast es gesagt, zum Teil in die Amtszeit von Olaf Scholz, als der noch Hamburger Bürgermeister war. Auch unter Druck steht sein Nachfolger Peter Tschentscher. Der war damals nämlich Scholz Finanzsenator in Hamburg. Heute ist Tschentscher selbst erster Bürgermeister.
Ja, aber jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Also bei solchen Summen, gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen, müssen wir ja nicht weiter erklären, da sollte man doch meinen, dass die juristische Aufarbeitung da jetzt auf Hochtouren laufen würde. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Also in der Tat, es laufen mehrere Verfahren. Es hat auch schon eine ganze Reihe von Verurteilungen wegen der Cum-Ex-Deals gegeben. Aber es gibt im Cum-Ex-Skandal immer noch rund, Achtung, 1700 Beschuldigte. Es gibt aber auch keine Anklagen mehr, seit die federführende Staatsanwältin Anne Brohr-Hilker im April ihren Dienst an den Nagel gehängt hat. Bei ihrer Kündigung hat sie gesagt, es mangele in Deutschland an dem politischen Willen, Wirtschaftskriminalität ernsthaft einzudämmen.
Oh wow, das ist ein schwerwiegender Vorwurf, oder? Anne Brohr-Hilker, die hat ja mittlerweile auch die Seiten gewechselt und arbeitet mittlerweile für die Lobbyorganisation Bürgerbewegung Finanzwende. Also die ist richtig sauer, oder wie?
Ja, ist sie. Und sie sagt zum Beispiel, dass Steuerbetrug in Deutschland, ehrlicherweise war mir das auch nicht so klar, noch nicht mal ein Verbrechen ist, sondern juristisch, jetzt kommt's, als milder Betrug eingestuft wird.
Ach ja, mal ein paar Millionen, ist ja nicht so schlimm. Krass.
Ja, genau. Und darüber, über dieses, sagen wir mal, Missverhältnis, hat Brohr-Hilker auch erst vor ein paar Wochen mit unseren Kollegen vom RBB gesprochen.
Die Steuerhinterziehung ist eigentlich sehr ähnlich wie der Sozialhilfebetrug. Beides sind falsche Angaben, einmal gegenüber den Finanzbehörden, einmal gegenüber dem Sozialamt und betrifft das gleiche Portemonnaie, nämlich das des Staates. Aber Steuerhinterziehung hat viel, viel höhere Schadenssummen in der Regel. Also da geht uns deutlich mehr Geld verloren als durch Sozialhilfebetrug und trotzdem sind die Strafen viel geringer in der Praxis.
Und als Beispiel zitiert sie einen Fall, bei dem ein Ehepaar rund 80.000 Euro dem Sozialamt verschwiegen hatte. Dafür gab es auch knapp 4 Jahre Haft. Ähnliche Strafen, muss man ehrlicherweise sagen, hat es auch in Sachen Cum-Ex gegeben, aber da reden wir eben mitunter über Schäden in dreistelliger Millionenhöhe und nicht über 80.000 Euro.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Okay, da bin ich ja einigermaßen sprachlos. Aber Frage, warum macht man denn da nichts? Also warum verschärft die Politik die Gesetze dann nicht deutlich?
Ja, da kann man ehrlicherweise nur mutmaßen. Ein Grund könnte der mächtige Einfluss der Finanzlobby sein. Brohr-Hilker führt als Beispiel das Bürokratieentlastungsgesetz an. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Vom Namen klingt das erstmal gut, ne?
Weniger, ja, wollen ja immer alle, ne? Ja.
Genau, die ganze Sache, die führt aber dazu, dass die Cum-Ex-Skandale in der Aufarbeitung behindert würden.
Dass es um die Verkürzung von Aufbewahrungsfristen für ganz wichtige Beweismittel für Cum-Ex und Cum-Cum-Fälle geht. Und wenn die Beweismittel weg sind, dann gibt es keine Steuerbescheide, gibt es also keine Rückforderung der Gelder und dann gibt es auch keine Anklagen. Die Cum-Cum-Aufklärung ist noch ganz am Anfang, leider Gottes. Das Bundesfinanzministerium hat gerade aktuelle Zahlen veröffentlicht und da kam raus, dass bisher nur etwa 1% der Gesamtschadenssumme zurückgeholt worden ist. 1% von 30 Milliarden.
Und die ehemalige Steuerstaatsanwältin glaubt, dass Politiker zum Teil auch überhaupt keine Ahnung hätten, was diese Tragweite solcher Gesetze betrifft. Die Finanzlobby dagegen aber schon. Und darüber hinaus seien die Behörden viel zu dünn aufgestellt, um das Tun der Banken auch wirkungsvoll zu kontrollieren.
Puh, krasse Geschichte und auch ein richtiger Wirtschaftskrimi. Und es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Danke, Alex, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne, Astrid.
Die Saga geht also weiter und ist in 10 Minuten definitiv nicht auserzählt. Deshalb packe ich euch weitere Infos sowohl zu Cum-Ex als auch zu Cum-Cum in die Shownotes. Wenn ihr wollt, könnt ihr am Wochenende nochmal schön abtauchen. Hoffentlich ist bei euch aber hängen geblieben, worum es hier grob geht und einige Aspekte, gerade die Punkte, die die Ex-Staatsanwältin Anne Brohilker gemacht hat, tja, die geben durchaus zu denken. Euch auch? Schreibt's mir gern an wirtschaft@ndr.de. Wir freuen uns übrigens auch immer sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und damit sage ich Tschüss für heute. Ich bin Astrid Kühn, macht's gut und lasst euch nicht ärgern.